ARD. Dramatische Szenen voller Emotionen haben sich abgespielt, als die drei freigelassenen Geiseln wieder ihre Verwandten in die Arme schließen konnten.
Die Freude darüber ist groß, aber wie geht es den drei Frauen nach über 15 Monaten Geiselhaft?
Freude auch im Westjordanland und in Gaza über die Entlassung von 90 palästinensischen Häftlingen aus israelischen Gefängnissen.
Positive Signale aus dem Jemen. Die Houthi-Miliz will vorerst auf Angriffe auf Schiffe im Roten Meer verzichten.
Die Hilfslieferungen in den Gazastreifen sind mit Beginn der Waffenruhe wieder hochgefahren worden.
Und was kann der neue US-Präsident Trump mit Blick auf den Krieg in der Ukraine bewirken? Und vor allem, wie schnell? Hallo, ich bin Michael Kück.
Und ich bin Tarek Yusbashi. Und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Monatelang waren sie in der Gewalt der Terrororganisation Hamas und nun sind sie frei. Die ersten drei von insgesamt mehr als 90 Geiseln, die noch immer in den Händen der Hamas sind, sind seit gestern frei. Der Jubel der Angehörigen nach Monaten voller Warten und Bangen war natürlich groß. Auf Instagram hat die freigelassene Emily Damari gepostet, sie ist jetzt der glücklichste Mensch der Welt.
Aber auch der Rest des Landes hat großen Anteil am Schicksal der Geiseln genommen und das ja seit vielen Monaten. Für Israel war das ein eindeutiger Tag der Freude. Ein Tag, nachdem sich die Menschen nach vielen verzweifelten Monaten sehr lange gesehnt haben. Und da kursiert im Netz ein Video, das das sehr schön zeigt. In einem israelischen Flugzeug noch mitten in der Luft gibt es vom Kapitän die Information an die Passagiere, dass drei Geiseln freigekommen sind. Und das wird entsprechend bejubelt.
Ja, von einem wahren Gänsehautmoment spricht unsere Tel Aviv-Korrespondentin Bettina Meyer. Sie war bei der Ankunft der Geiseln in Israel dabei.
Endlich die Liebe meines Lebens, jubelt Romis Vater und bricht in Tränen aus, als er das bleiche Gesicht seiner Tochter erstmals im Fernsehen wieder sieht. Die Hamas hatte Romy Gonen am 7. Oktober vom Nova-Festival entführt. Emily Damari und Doron Steinbrecher verschleppten die Terroristen aus dem Kibbutz Kfar Aza. Als die Geiselübergabe im Norden Gazas am Sonntagnachmittag im Fernsehen übertragen wird, hält ganz Israel den Atem an. Mit Gott ist Großrufen umringen schwer bewaffnete Hamas-Terroristen den Konvoi des Roten Kreuzes. Die drei jungen Frauen wirken geschwächt. Einer fehlen mehrere Finger. Aber die Geiseln leben. Wir alle wissen, dass sie durch die Hölle gegangen sind. Sie kommen aus der Sklaverei und sind nun frei. Das ist nur möglich, dank der Opfer unserer heldenhaften Soldaten. Es ist ein kurzes Statement von Israels Premier Benjamin Netanyahu. Ansonsten hält sich der Regierungschef zurück. Auch weil rechte Regierungspartner gegen die Waffenruhe gestimmt hatten. Ein rechter Minister war mit seiner Partei am Sonntag aus der Regierungskoalition ausgetreten. Unterdessen fieberten Menschen im ganzen Land, auch im Stadtzentrum von Tel Aviv, der Rückkehr der drei Geiseln entgegen. Ich bin jeden Tag hergekommen, um auf sie zu warten. Sie sind nicht allein. Ich bin so glücklich, als wären es meine Kinder, sagt eine Frau. Auch Roni Tarniowski ist gekommen. Sie ist eine Freundin der befreiten Emily Damari. Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Wir haben so lange gewartet. Es ist überwältigend. Ich hoffe, alle Geiseln kommen frei. Wir können niemanden zurücklassen. Insgesamt sind noch 95 Geiseln in Gaza. Nicht alle sind am Leben. Wut löst in Israel aus, dass in die erste Stufe der Waffenruhe, die jetzt begonnen hat, nicht alle Geiseln eingeschlossen wurden. Nur 33 sollen in den ersten 42 Tagen freigelassen werden, sollte die Waffenruhe halten. Israels Armeesprecher Daniel Hagari machte klar, wir werden keine Abweichung vom Abkommen mit der Hamas tolerieren. Das haben wir am Sonntag klar gemacht. Mit dem Beginn der Waffenruhe haben sich unsere Kräfte an die Verteidigungslinien zurückgezogen, die im Abkommen vereinbart sind. Der Abzug der Armee erfolgt nach und nach. Jede Woche sollen weitere israelische Geiseln freikommen. Noch in der Nacht entließ Israel wie vereinbart die ersten 90 palästinensischen Häftlinge aus dem Gefängnis für den Moment. Am Ende der Waffenruhe sollen etwa 1.900 freigelassen werden, darunter verurteilte Terroristen, aber auch Kriegsgefangene aus Gaza.
Körperlich unversehrt sind die drei Frauen nicht. Einer fehlen offenbar zwei Finger an der einen Hand. Das ist natürlich schrecklich, ohne schon genau zu wissen, was da passiert ist. Das eine ist nun die körperliche Verfassung, das andere die seelische Lage.
Ja, verschiedene Psychologen hatten dazu ja schon Erklärungen abgegeben. 15 Monate in der Gewalt anderer, wahrscheinlich in dunklen, stickigen Tunneln festgehalten. Da wussten auch die Einsatzkräfte überhaupt nicht, was da auf sie zukommt. Mit extra engagierten Schauspielern hat man vorher versucht, verschiedene Szenarien möglichst realistisch darzustellen, um sich eben auf diese außergewöhnliche Situation vorzubereiten.
Und wie geht es den drei Frauen denn so dem ersten Eindruck nach?
Ja, also das heißt, aus den Krankenhäusern, in die die Frauen zur Beobachtung und Untersuchung gebracht wurden, sie sind stabil, also zumindest dem allerersten Eindruck nach. Sie mussten nicht akut versorgt werden, aber die Ärzte sagen auch, wir brauchen noch einige Tage, um eben darauf eine abschließende Antwort geben zu können.
Und auch die palästinensischen Häftlinge aus den israelischen Gefängnissen sind mittlerweile zurückgekehrt, das haben wir ja eben gehört. Sie kommen aus einem Gefängnis im Westjordanland und aus einer Haftanstalt in Jerusalem. Bei den meisten hieß es, handelt es sich um Frauen und Kinder. Und zwar sind das alles Menschen, sagt Israel, die nicht an dem Hamas-Überfall auf Israel im Oktober 2023 beteiligt waren. Sie sollen Steine geworfen oder sich Anweisungen der Polizei widersetzt haben, heißt es. Und trotzdem, Israel spricht mit Blick auf die Freigelassenen allgemein von Terroristen.
Und auch die wurden im Westjordanland von der Bevölkerung dort begrüßt. Noch in der Nacht sind an vielen Orten dort Menschen auf die Straße geströmt, um die Zurückgekehrten eben in Empfang zu nehmen. So richtig großen Jubel gab es allerdings nicht. Denn das israelische Militär hat erklärt, man dulde keine ausgelassenen Feiern, sicher auch, weil man neue Proteste gegen Israel befürchtet hat. Die sind aber ausgeblieben.
Das sind nun also nach vielen Monaten Leid und Krieg dann doch positive Signale, die da aus dem Nahen Osten kommen. Und du hast noch eine positive Nachricht gefunden.
Allerdings, zwar ist auch das natürlich mit Vorsicht zu genießen, aber die Houthi-Miliz im Jemen, die hat angekündigt, ihre Luftangriffe auf Schiffe in der Region einzuschränken. Sie haben das ja die ganze Zeit mit einer Reaktion auf die israelischen Angriffe auf den Gazastreifen begründet. Allerdings sagen sie, wie alle am Krieg irgendwie beteiligten Parteien, wir behalten uns vor, die Angriffe sofort wieder hochzufahren, sollte sich die Situation in und um Gaza verändern. Daran sieht man eben einmal mehr, wie instabil die Lage dort insgesamt ist, dass ein kleiner Funken bereits das Ende der Waffenruhe letztlich bedeuten kann.
Also das heißt, die Freude überwiegt, die Nachrichten sind also im Großen und Ganzen gut. Und trotzdem bleibt ein bisschen die Frage, warum das eigentlich alles erst jetzt möglich ist und nicht schon vor Monaten. Das hätte Zehntausenden vielleicht das Leben gerettet und zumindest einige Siedlungen vor der Zerstörung bewahren können. Dazu ein Kommentar von unserem Tel Aviv-Korrespondenten Jan-Christoph Kitzler.
Schon im letzten Mai lag die Übereinkunft mehr oder weniger so auf dem Tisch. Das hat der scheidende US-Präsident Joe Biden gesagt. Das heißt, rund 8 Monate Leiden hätte es nicht gebraucht. Leiden der Geiseln und Leiden der Bevölkerung in Gaza. 8 Monate der Zerstörung mit tausenden Toten. Noch bitterer wird es, wenn man sich fragt, was in diesen 8 Monaten militärisch erreicht wurde. Die Hamas ist immer noch da, sie konnte neue Kämpfer rekrutieren und kontrolliert einen Teil der Hilfslieferungen, die nach Gaza kommen. Fortschritte haben diese langen Monate nicht gebracht. Und damit ist noch gar nicht die Frage beantwortet, wie es eigentlich im Gazastreifen weitergehen soll. Yoav Gallant, der vom Ministerpräsident Netanyahu entlassene ehemalige israelische Verteidigungsminister, hatte schon ziemlich genau vor 1 Jahr gesagt, Gaza braucht eine politische Perspektive, um die militärischen Erfolge zu sichern. Doch die gibt es bis heute nicht. Benjamin Netanyahu sagt bisher vor allem, was er in Gaza nicht will. Wahrscheinlich kann er nicht mehr sagen, ein Krieg in Gaza ohne Ende ermöglicht es ihm schließlich auch, die Frage nach dem eigenen Versagen weiterhin nicht zu beantworten. Theoretisch gibt es nun mit dem Geiseldeal immerhin Hoffnung. Schon bald sollen Verhandlungen darüber beginnen, wie aus der Waffenruhe ein dauerhafter Waffenstillstand werden kann, wer den Gazastreifen künftig regieren wird und wer das flächendeckend zerstörte Gebiet wieder aufbaut. Kurz gesagt, es geht um Sicherheit für Israel und um Lebensperspektiven für 2,1 Millionen Menschen in den Trümmern von Gaza. Die Chancen, dass es hier Fortschritte gibt, sind aber leider gering. Und das liegt auch an den Brandstiftern in der israelischen Regierung. Benjamin Netanyahus rechtsextreme Koalitionspartner haben ihre ganz eigenen Pläne. Sie sprechen sich offen für eine jüdische Wiederbesiedlung Gazas aus und für eine Vertreibung von Palästinensern. Und sie haben Macht. So wie sie schon im letzten Mai mit dafür gesorgt haben, dass es keinen Deal gab, so könnten sie jetzt dafür sorgen, dass der Krieg in Gaza nur eine kurze Pause macht. Die Drohung an Netanyahu ist ganz offen. Endet der Krieg in Gaza, zerbricht die Koalition. Der furchtbare Gaza-Krieg hat mit dem Terrorüberfall des 7. Oktober begonnen, doch ein dauerhafter Waffenstillstand könnte am Ende an rechtsextremen Brandstiftern in Israel scheitern. Das wäre nichts anderes als eine Katastrophe.
Ein Kommentar von unserem Tel Aviv-Korrespondenten Jan-Christoph Kitzler war das.
Und noch eine gute Nachricht. Seit Beginn der Waffenruhe kommen wieder deutlich mehr Hilfslieferungen in den Gazastreifen. Vor den Grenzübergängen hatten sich ja schon vorher kilometerlange Lkw-Schlangen gebildet, denn nach wie vor ist die Lage für die Menschen katastrophal. Nun sind die Hilfen wieder angelaufen, berichtet von der ägyptischen Grenze zu Gaza Moritz Behrendt.
Ein Laster kommt leer von der Grenze zurück. Hupend zieht der Fahrer vorbei an wartenden Kollegen. Kilometerlang stauen sich in Rafah auf der ägyptischen Seite der Grenze zum Gazastreifen die Lkw mit Hilfsgütern. Auf vielen prangt das Logo des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen. Auch Transporte von NGOs wie World Central Kitchen sind dabei. Fahrer Mohammed Abulmati zählt auf, was er geladen hat. Reis und Zucker, Bohnen, Thunfischkonserven, Joghurt, Milch und Linsen. Seit 2 Tagen steht der 51-Jährige hier, kann es nicht erwarten, endlich über die Grenze zu fahren. Sehen Sie nicht das Strahlen in meinem Gesicht, sagt er. Die Hilfe für Gaza ist für die ägyptischen Trucker kein Job wie jeder andere. Sie sehen sie als Dienst an ihren palästinensischen Brüdern an, wie ein jüngerer Fahrer sagt. Auch er heißt Mohammed. Alle Ägypter sind froh, für die Menschen in Gaza, dass sie nicht länger bombardiert werden. Niemand kann bei der Zerstörung glücklich sein. Oder wenn unschuldige Kinder sterben. Ihre Güter fahren die Trucker nicht direkt nach Gaza. Der Grenzübergang, der Ägypten mit dem Palästinensergebiet verbindet, ist für sie weiterhin geschlossen. Die Laster fahren in Rafah erst durch ein Nebentor, von wo aus sie dann zum nahen Grenzübergang Kerem Shalom auf der israelischen Seite geleitet werden. Dort wird die Ladung vom israelischen Militär durchsucht, ob tatsächlich nur Hilfsgüter dabei sind und unter den Decken keine Waffen für die Hamas versteckt sind oder andere Güter, deren Einfuhr nach Gaza Israel auch weiterhin nicht erlaubt. Nach der Kontrolle werden die Lkw entladen, auf palästinensischer Seite werden die Hilfsgüter von anderen Fahrern übernommen. In Rafah sind die meisten Lkw mit Lebensmitteln beladen. Andere transportieren Decken oder Notunterkünfte. Auch Treibstofflaster sind dabei, damit in Gaza die Wasserpumpen betrieben werden können. Nach Angaben der ägyptischen Regierung sind am ersten Tag der Waffenruhe mehr als 300 Lasterladungen mit Hilfsgütern in das Palästinensergebiet gekommen. Außenminister Badr Abdelati hatte erklärt, Ägypten werde keine Mühen scheuen, um den Palästinensern im Gazastreifen in Zusammenarbeit mit der internationalen Gemeinschaft zu helfen. Die Lieferungen am ersten Tag der Waffenruhe sollen nur ein Anfang sein. Es wurde vereinbart, dass 600 Lastwagen pro Tag in den Gazastreifen fahren werden, darunter 50 Lastwagen für Treibstoff. Wir hoffen, dass 300 Lastwagen für den nördlichen Gazastreifen bereitgestellt werden, da dieses Gebiet sehr betroffen ist und die Situation viel schlimmer und katastrophaler ist als im übrigen Gebiet. Am Grenzübergang fährt wieder ein Laster ohne Ladung von der Grenze zurück. Eine weitere Hilfslieferung, die bald bei den Menschen im Gazastreifen ankommen dürfte. Fahrer Ahmed El Sayed sagt, es macht uns glücklich, diesen Menschen Essen und Trinken zu geben.
Das zweite große Thema im Moment, es hängt mit den Kriegen in Gaza und natürlich auch mit dem in der Ukraine in gewisser Weise zusammen, Der neue US-Präsident heißt Donald Trump. Heute ist die Staffelübergabe in Washington.
Genau, und der hatte ja im Wahlkampf sehr große Töne gespuckt.
I will end the war in Ukraine. I will stop the chaos in the Middle East and I will prevent World War III from happening. And you have no idea how close we are.
Er also wird den Krieg in der Ukraine und das Chaos in Gaza beenden und damit den Dritten Weltkrieg verhindern, sagt also Trump und betont, ihr habt ja keine Ahnung, wie nah wir da eigentlich dran sind.
Trump hatte über Monate ja versprochen, den Ukraine-Krieg in nur 24 Stunden zu beenden. Bleibt es denn bei dem Versprechen?
Nein, und man kann ja nun von Donald Trump eigentlich halten, was man will, aber man muss eigentlich sagen, dass er ja nicht dafür bekannt ist, nach seiner Wahl zurückzurudern oder Aussagen weichzuspülen. Im Fall der Ukraine aber hat er es gemacht, denn schon seit längerem ist von den 24 Stunden nicht mehr die Rede. Inzwischen gibt das Trump-Team zu, dass das wohl dann doch eher eine Angelegenheit von Monaten ist.
Ja, auch dem Trump-Team dürfte klar geworden sein, dass die Frage von Krieg und Frieden in der Ukraine in Moskau entschieden wird. Und wenn Putin, zu welchen Vorschlägen auch immer, ganz einfach Njet sagt, dann werden die Angriffe weitergehen.
In Russland zum Beispiel fragen sich die staatlich gelenkten Medien, welche Beziehung der wiedergewählte US-Präsident Trump denn nun eigentlich zu Russland aufbauen will. Es ist überhaupt niemand zur Amtseinführung Trumps aus Russland eingeladen, heißt es dort, und wird dort kritisiert. Und daraus wird geschlussfolgert, dass die Beziehungen zu Russland anscheinend dem neuen US-Präsidenten gar nicht so wichtig sind. Und daraus, denke ich, wird einmal mehr klar, dass Verhandlungen mit Russland über die Ukraine, wenn es dazu kommt, dann doch sehr schwierig werden.
Stichwort Ukraine. Dort gehen die schweren russischen Angriffe weiter. Nur in der vergangenen Nacht, so wird berichtet, hat Russland die Ukraine schwer attackiert mit mehr als 140 Drohnen.
Und die Russen rücken weiter vor, vor allem im Osten des Landes. Die Ukraine steht mehr und mehr unter Druck. Und dadurch nimmt die Diskussion um neue Soldaten, die die Ukraine ja dringend braucht, auch wieder Fahrt auf. Wir hatten das Thema ja schon heute früh in unserem Podcast kurz angerissen. Fast die Hälfte der Ukrainer lebt inzwischen im Ausland und deshalb will sich Kiew jetzt um Kriegsflüchtlinge bemühen und hat den Blick natürlich auch auf die Menschen, die nach Deutschland geflüchtet sind. Im Moment ist da allerdings noch kein Zwang geplant. Versucht wird es eher mit Anreizen wie einer neuen Wohnung oder Unterstützung bei der Arbeitssuche. Unklar bleibt aber, ob der Plan wirklich aufgeht.
Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Bei mir im Studio war Michael Kück aus der Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank fürs Zuhören.